Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wer mich nicht kennt, ich glaube, der überwiegende Anteil hier kennt mich. Ich bin die Manuela Böhme. Ich komme aus der Gemeinde München-Waldfrieden. Und es ist recht ungewöhnlich, dass ich hier vorne stehe, weil eigentlich predige ich nicht. Ich habe mal in Waldfrieden gepredigt. Dann hat man mir gesagt, so eine lustige Predigt hatten Sie noch nie gehört. Dachte ich, das kann auch nicht so in Ordnung sein. Und dann habe ich mich heute für was anderes entschieden. Aber auch nur, als der Petko mich anrief und sagte, Manuela, kannst du bitte predigen? Und ich, wieso ich? Ich bin kein Prediger, ich fühle mich nicht berufen, ich mag nicht. Ach komm, mach. Und dann sage ich, du, wenn die Not sehr, sehr groß ist. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die Not groß war. So stand ich im Predigtplan und so stehe ich jetzt hier und freue mich. Zu Anfang, während ich hier anfange, vielleicht könnten wir, da ist so ein kleines Herzdings da, Behältnis, könnte man das durch die Reihen geben und jeder nimmt sich 3 Bohnen raus und steckt die bitte nicht in die Handtasche, sondern hält die in der Hand oder steckt sie in die Hosentasche, also nicht weit weg, weil die Auflösung mit den 3 Bohnen kommt am Ende, also ihr könnt noch gespannt sein. Vor einiger Zeit, also eigentlich vor längerer Zeit, habe ich eine Predigt gehört über die Verheißung Gottes. Eine sehr schöne Predigt mit wunderbaren Verheißungen, zum Beispiel in Sprüche 22, Vers 9, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Oder Sprüche 10, Vers 6, Segnungen sind auf dem Haupte des Gerechten, aber der Mund des Gottlosen bringt Frevel. Oder Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Oder 2. Mose 23, Vers 25, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will die Krankheit aus deiner Mitte tun. Also wir können die Verheißung noch weiter und weiter also ausdehnen. Ich glaube, viele kennen diese Verheißung und der Gläubige kann sich freuen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr eine schöne Predigt hört, die geht einem dann auch so ein bisschen nach. Also mir ging diese Predigt nach, ich ging nach Hause und ich habe den ganzen Nachmittag so drüber nachgedacht und abends ist ja so, wenn man so nicht schlafen kann, dann drehen sich so ein bisschen die Gedanken und ich habe so über mein Leben nachgedacht. Und jetzt kommt der Part, der persönliche Part. Möchte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen, nicht, dass ihr denkt, ich predige hier ins Blaue hinein. Geboren bin ich als Kind einer Adventistin und eines Nicht-Adventisten in der ehemaligen DDR. Und das war nicht immer einfach, weil ich ja nie meine Klappe halten konnte. Mit 4 Jahren hat man dann eine Krankheit festgestellt, die mich bis ich sterbe begleiten wird und deren Auswirkungen ich ständig spüre. Also meine Schulzeit war zum Beispiel so grauenvoll dadurch, ich habe alle Bilder vernichtet, selbst wenn ich jetzt noch eins finden würde, ich würde es entsorgen. Mit 13 und 15 Jahren wurde ich dann an dieser Krankheit operiert. Wie konnte es anders sein? Natürlich Operationsfehler. Und beim zweiten dann bin ich dem Tod gerade so von der Schippe geschlichen, muss ich fast sagen. Als ich 28 war, verunglückte meine Mutter tödlich. Mein Vater kriegte dann Krebs, dann Herzinfarkt, dann nochmal Krebs, dann wieder Krebs. Also es geht bis jetzt so weiter. Dann kriegte ich unglaublich viele Nahrungsmittelallergien, die mich auch sehr beeinträchtigen. Also immer, wer mich einladen will, seid nicht böse, ich bringe mein Essen lieber selber mit, das ist dann irgendwo besser. Und jetzt seit ich 35 bin, habe ich schon die Spätschäden von diesen Operationen. Also das ist inzwischen so, wenn ich früh mal aufwachen würde und mir täte nichts weh, würde ich sagen, bin ich jetzt schon tot. Und deswegen muss ich auch manche Sachen absagen, weil es einfach so ist. Manchmal kann man nicht aufstehen und dafür haben halt viele Leute nicht so viel Verständnis. Und da dachte ich, lieber Gott, das war es jetzt eigentlich. Jetzt habe ich genug für mein ganzes Leben. Ich habe genug Elend. Aber Gott hat da noch was anderes gehabt. Mit 42 Jahren starb mein Mann an einer Sepsis und nach 16 Operationen. Dadurch verlor ich dann die Dienstwohnung und musste innerhalb von 3 Monaten umziehen. Darauf verlor ich dann auch noch kurz darauf meine Arbeit. Die die Tochter von der Luise hat dann den Spitznamen für mich erfunden, Hiobine, weil eigentlich kam ein Unglück nach dem anderen. Und ich frage mich, was kommt als nächstes? Sieht so ein Leben aus, das Gott gesegnet hat? Ich vertraue auf Gott, ich versuche so zu leben, wie er möchte und nach seinen Geboten zu leben. Und wo sind nun diese Verheißungen? Und ich muss ehrlich sagen, ich kam wirklich ins Grübeln und dachte, na gut, dann gucke ich mir halt mal so die Gemeinden an, weil na, vielleicht bin ich ja der Einzelfall, der Berühmte. Und was sehe ich? Der Prediger, der meinen verstorbenen Mann zur Taufe gebracht hat, starb einen Tag, nachdem er uns getraut hatte. Dann denke ich an engagierte Gemeindeglieder, Stützen der Gemeinde, die Krebs bekommen und sterben. Oder Gemeindeglieder, die aufgrund der fehlenden Bereitschaft am Sabbat zu arbeiten, keine Arbeit mehr bekommen, also entlassen werden und dann irgendwann in Hartz IV fallen. Oder Gemeindeglieder, die betrogen werden. Und im Altenheim, wo ich jetzt arbeite, da höre ich so viele Dinge von Geschwistern, die wirklich das Leben mit Katastrophen gefüllt haben, also Kriege, Krankheiten, zu wenig Rente, Verfolgung, Drittes Reich und. Also ich könnte jetzt mit diesen ganzen schlimmen Dingen die ganze Stunde füllen und wir würden total niedergedrückt nach Hause gehen. Und trotzdem muss man sagen, es gibt so viele Dinge, die man ganz ehrlich gesagt nicht mit einem gesegneten Leben in Verbindung bringen kann. Vielleicht fällt euch ja auch der eine oder andere ein oder vielleicht euch Dinge zu euch selber. Und dann fragt man sich, diese Verheißung, gelten die wirklich mir oder sind die vielleicht aus Versehen in die Bibel geraten? Und dann habe ich mir überlegt, naja, dann gucke ich doch mal zu den Nichtchristen. Denen wird es ja vielleicht auch so gehen. Und was sehe ich da? Irgendwie scheint da verkehrte Welt zu sein. Da wird gelogen und betrogen, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die Betrüger werden noch gelobt. Also es ist schon länger her, dann denke ich zum Beispiel, ihr Fußballfans, verzeiht mir, an den Uli Hoeneß. Der hat ja nur wirklich Massen von Geld hinterzogen und dann kriegt er ein paar Jährchen, wird dann noch eher entlassen und alle ergehen sich in Sympathiebekundungen. Also hätte ich so viel Steuern hinterzogen, bei mir wären sie nicht so nett gewesen. Gut, ich werde nie so viel Geld haben, aber im Endeffekt schon ein bisschen ungerecht. Oder wenn ich an die Firmenmanager denke, die verlagern ihre Produktion ins Ausland, Arbeitsplätze gehen verloren, tja, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, sie haben ihr Schäfchen im Trockenen. Oder guck mal nach Nordkorea. Wenn die Christen dort ihren Glauben leben wollen, die wandern ab ins Arbeitslager und kommen vielleicht nie wieder raus. Und wenn ich mit meinem Arbeitgeber nicht zufrieden bin, dann entlässt er mich einfach. Aber wenn wir zum Beispiel den Dieselskandal angucken, also sind wenige, die sehr gravierende Auswirkungen haben. Es ist irgendwie ungerecht, finde ich das. Oder Menschen, die rauchen und trinken bis ins hohe Alter und haben keine Beschwerden. Und dann denke ich an den Bruder, der Lungenkrebs gekriegt hat wegen Asbest und der hat immer gesund gelebt. Und dann fragt man sich, warum hat ihn Gott nicht bewahrt? Ist das gerecht? Und irgendwie kommen die Fragen, braucht man zum Glücklichsein wirklich Gott oder geht es nicht auch ohne ihn? Lohnt sich der Glaube an Gott wirklich? Bringt er einen Mehrwert gegenüber einem Leben, in dem man auch ohne Glauben auskommt? Was habe ich vom Glauben, wenn es mir schlecht geht, trotz Glauben? Und die sich um Gott und Moral nicht kümmern, lachen und feiern und schwelgen und schweben leicht und vergnügt durchs Leben, während ich mit meinem übergenauen Gewissen alles ganz fein säuberlich mache und was mache ich? Ich hangle mich von einem Problem zum nächsten. War's das? Wenn man das alles ansieht, dann könnte man schon wütend werden über diese Ungerechtigkeit. Und dann habe ich mir so überlegt, in meinem Bett, wo ich dann wie immer noch gelegen habe und mich weiter aufgeregt habe über die Ungerechtigkeit der Welt und immer wenn ich mich aufrege, dann kann ich nicht schlafen und naja. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Bibel zur Rate genommen und habe gedacht, na vielleicht gibt es da auch jemanden, dem es so ähnlich ging. Und dann habe ich einen gefunden, der, ich will nicht sagen, wo es eins zu eins ist, aber wo ich mich persönlich so wiederfinde. Und zwar war das Asaf. Asaf war ein Levit und er stand vor dem Heiligtum zur Rechten und hatte mit Zimbeln den Takt zu halten. Das steht in Chronike. Oder er wirkte bei der Einholung der Bundeslade oder unter David und er war auch bei der Einweihung des Tempels unter Salomo dabei. Also er ist also einer, der ständig mit Gott in Verbindung stand, der ein Vorbild für das Volk war, der Verantwortung hatte. Und Asaf hat mit scharfem Blick festgestellt, dass es einen Widerspruch gibt zwischen seinem Bekenntnis, Gott ist lauter Güte für Menschen mit reinem Herzen, und dem, was er in Wirklichkeit sah. Die Gottlosen leiden keine Schmerzen bis zum Tod. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie sind frei von Mühen, wie sie die übrigen haben, sind nicht geplagt mit Nöten wie andere Menschen. Und darauf ist er neidisch in seinem Herzen. Und wer würde das nicht sein? Es ist so einfach gesagt, sei nicht neidisch. Aber Asaf sagt, ihr könnt das nachlesen in Psalm 73, den ganzen Tag lang oder alle Tage bin ich geplagt worden und jeden Morgen bin ich gestraft und geschlagen. Also jeden Tag abmühen, Kämpfe, jeden Morgen. Und wenn man ständig Schmerzen hat, heute sagt man chronisch dazu, dann verliert man irgendwann auch den Blick für die Realität, weil der Schmerz alles überdeckt und ständiger Begleiter ist. Und man ist neidisch auf die, denen es offensichtlich besser geht. Spreche ich aus eigener Erfahrung, was bin ich manchmal neidisch? Und es sagt sich einfach so leicht hin, du sollst nicht neidisch sein. Gott weiß, dass es einen Trick gibt, dass es ein Trick Satans ist, die Menschen neidisch zu machen. Deswegen steht auch in Galater, lasst uns einander nicht beneiden. Oder in Jakobus, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Wir werden in Gottes Wort sogar ausdrücklich davor gewarnt, neidisch zu sein. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Eifersucht, Neid und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Aber wenn man sieht, wie gut es den anderen geht, wenn man selbst vielleicht ungerecht behandelt wird oder Schmerzen hat oder Not leidet, wie soll man dann nicht neidisch sein? Asaf schreibt, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Also Asaf verliert fast den Glauben an Gott, weil er im Prinzip neidisch ist. Neidisch auf Menschen, die nicht nach Gott fragen. Und dieser Neid hat aber auch Gründe. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Also diese Menschen sind gesund, sie brauchen sich nicht ums Essen sorgen, nicht um die Arbeit, es geht ihnen einfach gut. Und diese Menschen sind noch nicht mal Gott dankbar, sondern sie brüsten sich mit ihrem Erfolg, als wäre es alles auf ihrem Mist gewachsen. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Also diese Menschen stellen sich sogar über Gott, sie verhöhnen Gott. Und Gott lässt sie scheinbar gewähren und sie werden sogar noch erfolgreicher. Wie in Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Und eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Dem Gottesfürchtigen, der nach dem Willen Gottes lebt, dem müsste alles zufallen, materieller Wohlstand, Geld, ich würde auch Zehnten zahlen, davon wäre kein Problem. Gesundheit, wohlgeratene Kinder, Erfolg im Beruf, kurzum ein Leben unter dem satten Segen Gottes. Weil Gott hat das auch versprochen. Er hat versprochen, Gebete zu erhören. Also wenn ich in Not gerate, Gott wird mir helfen. Das Privileg haben ja andere nicht. Gott hat versprochen, mich zu beschützen und zu bewahren. Und er hat sogar versprochen, mich zu heilen, wenn ich krank bin. Und innerlich müsste ich ständig vor Freude, Frieden und Zuversicht erfüllt sein, wenn ich mich zu ihm halte. Also irgendwie erwartet man schon einen Bonus dafür, wenn man sich zu Gott hält, dass er einen irgendwo belohnt. Und das Leben der Ungläubigen, das mag dagegen äußerlich klappen, aber aus unserer Sicht müsste er innerlich unglücklich und leer sein. Das wäre in Ordnung. Und trotzdem, wenn man so schaut, die Unglücklichen, den Gottlosen, denen geht's gut. Ich weiß nicht, wer von euch die Gruppe Die Prinzen kennt. Ich bin schon älteres Semester, ich kenne die noch. Und auch einige Lieder. Da gibt es ein Lied, das trifft das so richtig auf den Punkt. Da möchte ich euch eine Zeile eine Strophe vorlesen. Ihr entschuldigt bitte, wenn da Worte drin vorkommen, die vielleicht nicht ganz so angemessen sind. Ich sage es auch leise. Und wieder sehe ich, wie es im Leben läuft. Wer hart ist, laut und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser an. Wer will schon den lieben Mann? Daraus ziehst du Konsequenzen und du schaltest um auf schlecht. Die Welt ist ein Gerichtssaal und die Bösen kriegen Recht. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein, denn willst du ehrlich durchs Leben gehen, ehrlich kriegst den Arschtritt als Dankeschön. Gefährlich. Ich glaube, das ist auch so das, was heutzutage ist. Wer rücksichtslos ist, wer nur auf sich achtet, wer einfach so lebt, als gäbe es keinen Gott. Tja, so ist es. Aber ist das die Lösung, sich anpassen und genau so zu sein wie die Welt? Ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, schreibt Asaph, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie alle anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Schau dir diese gottlosen Menschen an, während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Und wie sah dagegen sein Leben aus? Ich habe nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Und am Ende des Psalms spricht er davon, dass er krank und völlig geschwächt sei. Angesichts dieser Umstände fragt er sich, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Fast wäre er an den Punkt gekommen, dass er gesagt hätte, ich glaube nicht mehr an Gott. Ja, es ist umsonst, wenn ich mein Leben betrachte. Es lohnt sich nicht. Asaph aber sucht eine innere Logik zu finden, aber er findet sie nicht. In Vers 16 schreibt er, deshalb versuche ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Asaph versucht zuerst, das alles zu verstehen und sich aus Rücksicht vor dem Volk an Gott festzuhalten, denn er hatte ja eine Vorbildfunktion. Aber das klappt nicht. Nachdem seine eigenen Versuche gescheitert sind, findet Asaph nun doch einen Weg. Und wer möchte, kann ein Lied mit aufschlagen, was jetzt gespielt wird. Und zwar ist es das Lied 87. Ich habe mir nämlich extra Musik bestellt. Und da kann man vielleicht ein wenig den Text mitlesen. Vielen Dank euch, dass ihr euch bereit erklärt habt. Vielen Dank. Wie in dem Lied wendet sich Asaph an Gott selbst und lässt sich von Gott eine neue Sichtweise über das Leben der scheinbar so erfolgreichen Menschen geben, die ohne Gott leben. Und so sah ich nach, ob ich es begreifen könnte. Also ich meine, ich persönlich, wenn ich Probleme hat, ich neige dazu, erstmal zu einer Freundin zu gehen, dann lese ich einen klugen Ratgeber. Vielleicht gehe ich noch zum Seelsorger. Aber im Endeffekt ist es so, bevor man zu Menschen geht, bevor man Bücher liest, sollte mit seinem Problem zu Gott gehen. Stelle keine anderen Fragen, bevor du nicht Gott gefragt hast. In Vers 17 steht, ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Also Asaph ging ins Heiligtum, wir gehen hier in die Gemeinde, beschäftigen uns mit dem Wort Gottes und dann merken wir, es kommt gar nicht auf das Leben an, so sehr es einen auch jetzt betrifft, sondern auf das Lebensende. Das Leben selbst ist schon vergänglich und kann unterschiedlich verlaufen. Worauf es ankommt ist, am Ende kommt es auf das Ende an. die Änderung der Blickrichtung, also nicht mehr auf dieses, auf das eigene Elend oder auf das eigene, auf das Elend in der Gemeinde, kommt nicht aus dem Inneren, aus dem eigenen, sondern auf dem, was man mit Gott besprochen hat, was man erkannt hat. In der Gegenwart Gottes, im Gottesdienst, kann sich der Blick ändern, hin auf Gott, weg von mir selbst. Als mein Mann damals gestorben ist, bin ich ja weiterhin gleich in den Gottesdienst gekommen und eine Schwester holte mich damals ab und die sagte mir vor kurzem, weißt du, was du mir gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ist schön, dass du jetzt schon gleich wieder in den Gottesdienst kommst, da habe ich wohl gesagt, mir ist es nicht mehr in Erinnerung, habe ich gesagt, wohin sonst soll ich denn gehen? Also, und Asaf sagt das auch, wohin sonst soll ich hingehen? Er geht ins Heiligtum, er geht in die Nähe Gottes und er bekommt Antworten und er hört auf Gott und so bekommt er auch Antworten. Was nützt es mir, wenn ich reich bin, also und richtig wohlgeraten und alles, ich reise erster Klasse durch das Leben und am Ende des Lebens stelle ich fest, es war der falsche Zug, ich komme überhaupt nicht am Ziel. Was bringt mir ein glückliches Leben, wenn es kein glückliches Ende gibt? Und dann steht geschrieben, ja, du Gott stellst sie auf schlüpfrigen, glatten, rutschigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Gott richtet Asas Blick aber nicht allein auf die Zukunft der Gottlosen, sondern auch auf das Hier und auf das Jetzt, auf die aktuelle Situation. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Asaf ist nicht aus eigener Kraft ständig in der Nähe Gottes, sondern Gott wird aktiv, er hält ihn fest an seiner Hand. Und dann tut Gott noch mehr. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also Gott hält an dieser Beziehung zu Asaf fest, er lässt ihn einfach nicht los und begleitet ihn durch das Leben und schenkt ihm das ewige Leben. Gott vertröstet Asaf nicht auf ein Leben im Jenseits, sondern schon jetzt im Leben, in dieser Zeit, hält Gott ihn fest und hilft und hat ein Ziel, nämlich die Ewigkeit. Im Vergleich zu unserer Lebensspanne stellt sich doch eigentlich die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Wo möchtest du, wo möchtet ihr die Ewigkeit verbringen? Sollten wir nicht mit unseren Stolpersteinen, die wir haben, egal wie sie auch sind, zu Gott kommen? Denn Gott hat eine neue Perspektive für uns. Eine Perspektive, die neu über die Ewigkeit bestimmt. Im Vers 25 und 26 steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Damit ist es aber nicht genug. Sein neues Vertrauen zu Gott führt dahin, dass er auch noch sagt, ich will das den anderen Menschen weitergeben, dass ich verkündige all dein Tun. Asaf wird uns zur Ermutigung, seinem Beispiel zu folgen. Und darauf kommt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Gottes Gegenwart verändert einfach. Asaf in seiner Situation war nicht von Freude erfüllt. Und vielleicht hast du auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Sorgen, Angst, Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Es gibt ja Möglichkeiten, so viele, die uns runterziehen können und wo man sagt, wo ist Gott hier? Ich habe doch immer alles gemacht. Und deine Gefühle, die haben dich geleitet und beschwert und sie haben dir auch den Blick auf Gott verstellt. Aber Gott gibt Hilfe und er hilft uns auch tragen. Und dann kommen wir heute auf unsere Bibelbetrachtung. Wir sind eine Familie in der Gemeinde. Wir helfen uns gegenseitig. Das habe ich ganz persönlich erfahren. Aber was hilft im Endeffekt gegen Neid und dem Denken, dass alles nur noch die Farbe schwarz hat und einen alles Unglück immer selbst trifft? Eines davon ist Dankbarkeit. Denn wir sehen, Asaf sagt, jeden Tag geht es mir schlecht. Und dann ist es wichtig, auch einmal bewusst durch den Tag zu gehen. Und jetzt kommen wir zu den drei Bohnen. Da gibt es nämlich eine Geschichte dazu, die ich euch gerne vorlesen möchte. Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer wenn er während des Tages etwas Gutes erlebte, wenn ihm etwas Freude bereitete oder wenn er einen Glücksmoment empfunden hatte, immer dann nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte. Ein fröhlicher Schwatzer auf der Straße, ein köstliches Brot, ein Moment der Stille, das Lachen der Menschen, eine Tasse Kaffee oder Tee, eine Berührung des Herzens, ein schattiger Platz während der Hitze. Für alles, was seine Sinne und sein Herz erfreute, ließ er also eine Bohne von der einen in die andere Hosentasche wandern. Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Schon der Duft der frischen Morgenluft oder der Gesang der Vögel, das nette Gespräch mit jemandem reichte, dass eine Bohne von der linken in die rechte Tasche wanderte. Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er sich an das Gute erinnern. Zufrieden und dankbar schlief er ein, auch dann, wenn nur eine Bohne die Tasche gewechselt hatte. Also ich habe das mal so ein bisschen ausprobiert, auch dann diese Bohnen im Vergleich zu dem, was ich am Anfang erzählt habe über mich selber. Und da gerade da, wo es mir schlecht ging, da hätte ich unglaublich viele Bohnen in der Tasche gehabt, die gewechselt wären. Also da denke ich einfach nur dran, während der Krankheit meines Mannes, da war die Gemeinde für mich da. Also eine Schwester, die hat mich ständig gefahren, egal was war, weil ich mal gesagt habe, ich drehe durch, wenn ich in der Intensivstation bin, ich komme raus und kein Mensch ist da. Die waren alle da. Oder dann habe ich mal Michi und Judith angerufen, mitten in der Nacht, weil ich einen Anruf gekriegt habe. Dann hat mich der Michi geholt, damit ich nicht alleine bin. Oder beim Umzug, da waren über 30 Leute, die mir geholfen haben. Und meine Vermieterin, eine alte Dame, die eine sehr ruhige Mieterin suchte, die war dann ein wenig erschüttert, dass auf einmal 30 Leute bei mir waren und sie erschwante Schlimmes. Aber inzwischen hat sie sich auch wieder eingekriegt. Also man kann aber auch aus schlimmen Sachen Gutes haben. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich eine Bohne gehabt. Das möchte ich euch doch noch erzählen, weil ich das ganz, ganz nett finde. Also ich habe einen Freund, bei dem ist es so, Straßenverkehr ist bei ihm Krieg, also alle sind gegen Wolfgang. Und jetzt geschah es so, er war bei mir zu Besuch, hat meine mir zustehenden Blumen gebracht und auf einmal klingelt es bei mir und der Nachbarsjunge, ein schlimmer Junge muss man dazu sagen, also furchtbar laut und furchtbar laute Musik, alle Nachbarn ärgern sich, stand vor mir und sagte, gehört Ihnen das rote Auto? Ich sagte, nee. Und dann sagte er, wissen Sie, wem das gehört? Ich bin da jetzt dran gefahren. Und ich dachte, oh weh, Wolfgang und sein heiliges Auto, er wird Funken sprühen. Und dachte im Prinzip schon, die gute Nachbarschaft ist hin. Weil, gut, aber ging alles gut, wir waren recht locker drauf. Dann dachte ich, die Geschichte ist jetzt abgeschlossen. Heute Morgen gehe ich zur Tiefgarage, will losfahren. Also deswegen bin ich auch ein bisschen spät gekommen, zwar noch pünktlich, aber ich hasse es, wenn ich so kurz vor knapp komme, aber manchmal muss es halt sein. So, auf jeden Fall kam da ein Nachbar auf mich zu und sagte, Sie sind doch die Frau mit dem roten Auto. Ich sage, im Prinzip schon. Also wir haben uns in der Nachbarschaft, also die müssen sich unterhalten haben, ich wohne in so einer kleinen Seitenstraße, unterhalten, warum sie so ruhig und gelassen geblieben sind, vor allen Dingen bei dem jungen Mann, der uns ja alle das Leben zur Hölle macht. Aha, ich sag, ja, wollt eigentlich weg. Dann sagt sie, wir haben gehört, Sie gehören zu so einer Sekte. Da habe ich mir so ein bisschen gedacht, da habe ich gesagt, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gehöre zu einer Kirche, ja. Ihre Vermieterin hat gesagt, Sie gehen samstags zum Gottesdienst. Sie gehen jetzt wohl auch. Ich sage, ja, war schon immer so, ich wollte immer weg, weil ich dachte, ich will hier pünktlich kommen, mache keinen guten Eindruck, wenn ich zu spät komme. Und dann sagen sie, wir haben da mal gegoogelt alle und haben geguckt, was das eigentlich ist. Und dann haben wir uns überlegt, wir kennen uns so wenig. Also könnten Sie übermorgen, hätten wir Zeit, da könnten Sie uns mal ein bisschen was von Ihrer Gemeinde erzählen. Kommen Sie da in das Haus so und so, da wohnt der. Die kennen Sie auch, den haben Sie mal was gesagt von Gott. Ich weiß davon überhaupt nichts mehr. Also irgendwo scheine ich ein bisschen vergesslich zu sein. Ich weiß nicht, dass ich jemals irgendwas von Gott zu denen gesagt habe, muss aber scheinbar so sein. Also dann habe ich jetzt sozusagen übermorgen ein Date mit meinen Nachbarn, so um die 15 Leute, inklusive dem SPD-Bürgermeisterkandidaten, was weiß ich. Also von daher, und da muss ich sagen, dann hat sich meine Bohne in die andere Richtung, weil ich dachte, meine Güte, sowas. Und ich bin so ein Mensch, ich gehe nicht so auf die Leute zu. Ich denke, wenn Gott will, dass ich von ihm rede, dann muss er mir die schon in den Weg stellen. Und macht er auch immer wieder, wenn ich drum bitte. Also ist manchmal sehr anstrengend, wenn Gott dann Wünsche erfüllt. So, aber Dankbarkeit ist eine der Sachen. Aber die wahre Zufriedenheit, die wahre Dankbarkeit besteht in etwas anderem. Ich meine, das eine ist das eine, damit kann man sich schwere Tage erleichtern, finde ich. Aber das andere, das sagt Gott, sagt Asaf ganz eindeutig, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Liebe Gemeinde, wenn die Priorität unseres Lebens, Gott nahe zu sein, unser Glück ist, dann haben wir uns richtig entschieden. Eine bessere Grundlage gibt's nicht. Und Jesus ist dafür gestorben, dass wir Gott nahe sein können und mit ihm leben dürfen. Was für ein Glück, was für ein Glück. Amen. Wir wollen beten. Unser großer und barmherziger Gott und Vater im Himmel, habe Dank, dass du für uns da bist, dass du uns im Alltag und an jedem Tag unseres Lebens an deiner Hand hältst. Habe Dank, dass wir immer zu dir kommen können, mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unserem Versagen. Habe Dank, dass wir, wenn wir in deine Nähe kommen, du unser Denken und unseren Blick veränderst, von uns auf dich weg. Wir bitten dich, mache uns bereit und willig, dass wir uns verändern lassen, damit wir sehen, dass es auf das Ende ankommt. Und hilf uns, das, was uns in unserem Leben bis dahin begegnet, dass wir es mit deiner Hilfe gut bewältigen und dass wir nie vergessen, dass das wahre Glück bei dir ist, dass das Glück ist, bei dir zu sein. Wir danken dir jetzt und bitten dich, sei diese Woche bei uns, segne uns, behüte uns. Bitte hilf, dass die Menschen durch uns erkennen, dass du ein Gott der Liebe bist, der nur das Beste für die Menschen möchte. Bitte hilf, dass wir ein Licht sein können in dieser Welt. Amen.